Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützung. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Simplon, Tuterrain, Brompton Falträder, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb.
Uwe, man weiß ja immer nicht so genau, obwohl das Wetter so schön ist, bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir 1. April haben oder ob es tatsächlich schon August ist. Ich habe die offizielle Meldung gelesen von der FDP und musste auf den Kalender gucken.
Ja, es ist Sommerloch. Ich glaube, das ist nicht 1. April, das ist Sommerloch. Und das ist wirklich Füllung einer Lücke und vor allen Dingen ist es Anbiederung an die Stammwähler. Also das ist, finde ich, irgendwie meiner Meinung nach offensichtlich.
Aber das sehe ich ja tatsächlich anders. Also weil mit dem, was Sie jetzt als Aussage getroffen haben, kannst du ja noch nicht mal FDP-Stammwähler hinterm Ofen hervorlocken. Also die würden ja sagen, nee, dann sind wir weg. Also weil die Forderung nach weniger Fußgängerzonen, die Forderung nach weniger Radwegen, die Forderung nach kostenlosen Parken überall, Fußverkehr und Radverkehr einschränken, diese Forderungen stehen ja drin. Die erreichen, also da würde ich mal sagen, hast du eine Zustimmungsquote in Deutschland von weniger als 1%.
Ah, das weiß ich nicht genau.
Das ist doch, also kein Mensch will Fußgängerzonen zurückbauen und Fußwege abschaffen. Also das, ich habe noch nie jemanden, also da kann ich die verrücktesten Leute fragen, die wollen trotzdem zu Fuß gehen können.
Ich spüre deine Empörung, aber ich muss gestehen, wenn ich sonntags hier zum Radsport fahre und unten beim Bäcker die Autoschlangen sehe, die alle irgendwie ihre 250, 150, 400 Meter mit dem Auto machen, um da ihre 5 Semmeln einzukaufen, dann weiß ich nicht genau, ob du mit 1% recht hast, aber ich würde tatsächlich sagen, es ist verschwindend gering und das ist der Kampf um die 5%-Hürde der FDP.
Ja, damit ist er auf jeden Fall verloren. Da bin ich mir sicher. Also damit haben sie es gerissen. Sie sind einfach runter durchgetaucht.
Wir werden sehen, die Wähler und Wählerinnen werden entscheiden.
Vielleicht müssen wir mal dich als Hörerin abholen, um was es hier überhaupt geht. Uwe, kannst du ganz kurz berichten, was die FDP da rausgehauen hat?
Naja, also ich, das weißt du jetzt vielleicht, hast vielleicht ein bisschen genauer nachgelesen als ich, aber was ich gelesen habe, war sozusagen Rückbau der Fußgängerzonen war eine Forderung, Vorrang für den Autoverkehr, das Auto unterstützen. Alles andere wäre sozusagen, wie haben Sie es genannt?
Das Auto bewusst zu benachteiligen, glaube ich, so war die Formulierung.
Genau.
Das Auto bewusst zu benachteiligen wäre, weiß ich nicht mehr, aber
ideologiegetriebene Politik, das ist genau der Punkt, wobei man irgendwie sagen muss, und das ist genau der Teil, den ich nicht verstehe, dieses ideologiegetrieben, das soll ja alle abholen und sagen, alle grünen Wähler, den Grünen wird das ja unterstellt mit der Ideologie getrieben, die machen nichts anderes als nur nach Ideologie vorgehen. So, und die Politik wäre ideologiegetrieben. Was ich dabei nicht verstehe, ist, dass natürlich auch autozentrierte Politik ideologiegetrieben ist. Also im Moment ist ja alles nach dem Auto ausgerichtet, was Innenstädte betrifft. Die Innenstädte sind so gebaut worden. Das wissen wir alle. Die Radwege sind im Moment häufig geteilte Fußgänger und Radwege und der Autoverkehr kriegt den meisten Platz. Ich weiß nicht, wo da die Ideologie sitzt. Also da sitzt sie doch tendenziell auf der Autoseite.
Naja, ich glaube, das Problem ist die deutsche Sprache, weil es haben ein paar Leute geschafft, das Wort Ideologie irgendwie negativ zu besetzen. Obwohl natürlich die FDP eine Ideologie hat und die CDU und die SPD, wenn sie keine hätten, wären sie keine Parteien. Also, und wenn man danach keine Politik macht, dann braucht man gar nicht anzutreten. Also das ist natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen der Irrsinn der Worte, die da gewählt werden.
Ja.
Aber
ja,
ist halt nichts gegen zu machen. Ich glaube, ideologiegetrieben ist die Politik der FDP in dem Fall hier auf jeden Fall. Oder lobbygetrieben kann man auch sagen. Aber
also alle ihr da draußen, ihr spürt unsere Empörung und unser Entsetzen über diese Ideen. Für mich ist das größte Drama, dass viele Aspekte, die ja durchaus belegt sind, ignoriert werden, ja. Und dazu gehört zum Beispiel, dass der Wunsch nach Zero, wie heißt das?
Vision Zero.
Vision Zero, das heißt keine Verkehrstoten. Ja, das heißt also der Wunsch danach, dass im Alltagsverkehr, dass keine Toten produziert werden durch die Art und Weise, wie wir Verkehr führen und betreiben. Dann Verkehrsberuhigung, Tempolimits, die auch nachweislich CO2 sparen würden. Ein Problem, was irgendwie sich einfach verstärkt. Also das ist was, was ich nicht begreifen kann. Also wo mir wirklich alle, wo ich da stehe und völlig verzweifelt bin, wie man das ignorieren kann.
Also wenn du jetzt sagst, Mensch, jetzt machen sie schon wieder hier Parteibashing, schon wieder die FDP am Pranger. Also ganz ehrlich, wir haben nicht angefangen.
das ist ein bisschen wie im Sandkasten.
Nur die Ideen, also die jetzt einfach so in so einen Sommerloch rauszuhauen, das muss ja auch provozieren. Und ich eine problematische Entwicklung dabei sehe ich auch, dass der Einzelhandelsverband das nicht rundweg abgelehnt hat, sondern sogar dahinter steht und sagt, ja, das, unser wichtigstes Klientel sind die Autofahrer, was ja auch nachgewiesenermaßen falsch ist. Und überall da, wo weniger Autoverkehr und weniger Parkplätze sind, steigen die Einzelhandelsumsätze. Also genau das Gegenteil passiert. Und da fordere ich dich als Einzelhändler oder dich als Einzelhändlerin auf, erzähl das doch mal deinem Einzelhandelsverband, erzähl das mal der IHK, dass bei den Einzelhändlern nicht die vorgefasste und fertige Meinung ist. Da sind wir mit Sicherheit auch kontrovers unterwegs.
Ja, also es ist, ich habe das, glaube ich, hier im Podcast schon zweimal erwähnt oder dreimal. Es gibt wirklich eindeutig Studien, die belegen, dass Verkehrsberuhigung in Städten nicht zum Nachteil des Einzelhandels passiert. Also die Kaufkraft liegt auch bei Fußgängern und Radfahrerinnen und die liegt bei denen sogar so, dass sie zwar häufig, also dass sie am Stück weniger Geld ausgeben, aber dass sie häufiger in den Geschäften auftauchen als Autofahrer, die dann einfach seltener kommen, aber dann richtig Geld ausgeben. So in der Summe ist es mindestens pari und durchaus gibt es auch ein paar Studien, die sagen irgendwie so ganz im Ernst, wenn man die Außenbezirke, die ja häufig auch durch grüne Wiesen Zentren abgegriffen werden, wenn man die dann außen vor lässt, dass in den Städten sozusagen der innerstädtische Bewohner oder die innerstädtische Bewohnerin zählt und die sind häufig mit Rad und Fuß unterwegs oder besser sogar mit Rad und Fuß unterwegs. Also Kaufkraft bitte nicht falsch verstehen. Kaufkraft ist auch bei Fußgängern und Radfahrerinnen und es steht überhaupt nicht zu befürchten, dass wenn Parkplätze wegfallen, dass dann der Einzelhandel darunter leiden wird.
Also ich kenne die Studien sogar noch anders. Also die Kaufkraft ist deutlich am höchsten bei Fußgängern und Radfahrern und deutlich niedriger bei Autofahrern. Aber das können wir ja vielleicht noch mal im extra Thema machen. Ja. Dieses politische Geplänkel, diese politischen Themen, die gipfeln dann ja auch immer. Und wir kriegen die ja Leute dann ja zu fassen bei der Viva Velo, oder?
Ja, genau. Also da wollen wir genau diesen Diskurs führen und gerne auch als Diskurs. Also nicht wie wir jetzt mit sehr meinungsstark, sondern durchaus auch mehrere Seiten hören. Wir laden alle Parteien ein, wir laden politische Verantwortliche ein. In diesem Jahr kommt Robert Habeck und wird dort als Keynote-Speaker den parlamentarischen Abend eröffnen. Also das ist, also wir freuen uns sehr drauf. Also das wird hochkarätig. Also von daher alle, die ihr da draußen hört, Viva Velo ist dieses Jahr ein Must-Have-Termin.
Ja, mit Robert Habeck auf jeden Fall, denke ich. Ich habe die letzte Keynote von ihm schon verpasst. Diese verpasse ich nicht. Und wenn du dabei sein willst, dann melde dich einfach an.
Thorsten, was ich ja im Moment oft höre, ist, dass die Lager sind voll und also immer noch zu voll. Und die im Grunde warten die Händler ja darauf, dass Kunden vorbeikommen. Jetzt kann man, jetzt weiß ich von dir, Kundenströme auch steuern. So, und kann dafür sorgen, dass mehr Kunden kommen oder weniger Kunden. Das geht ja komplett weg von dieser Idee, ich schließe meine Ladentür auf, habe möglichst lange Öffnungszeiten, dann warte ich, dass Kunden vorbeikommen und dass ich sie bedienen kann und hoffe, dass die Frequenz ausreicht für das, was ich an Umsatz zu erreichen habe. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Also im Prinzip ja, würde ich sagen. Aber ich glaube, ganz zu Anfang will ich das mal relativieren. Also früher, vor ein paar Jahren, war es tatsächlich so, dass wir über gewisse Maßnahmen, die wir ergriffen haben, deutlich steuern konnten, wie viele oder wie viel mehr Kunden wir pro Tag, pro Stunde haben. Die Zeiten sind aber vorbei. Also es gibt immer noch einen guten Einfluss auf diese Sachen. Und das ist ja das, was wir, wo wir heute auch drüber reden wollen, Kundenströme steuern. Das heißt aber nicht, dass ich mir aussuchen kann, dass ich am Dienstag 100 Kunden habe und am Mittwoch 3. So genau steuern kann ich es nicht, aber ich kann natürlich mit gewissen Maßnahmen dafür sorgen, dass mehr Kunden kommen oder eben nicht so viele kommen. Das kann ich schon machen.
Aber wenn du sagst, das war früher, also ich sage jetzt mal vor 5, 7, 8 Jahren noch anders, hieß das, dass du das genauer steuern konntest und dass du da mehr Einfluss drauf hattest? Und woran liegt es, dass es heute weniger geworden ist?
Also die Konkurrenz bei Social Media ist größer geworden.
Ja.
Wir konkurrieren mit anderen Sachen. Das war früher nicht ganz so stark. Da hatten wir mehr Erfolg darüber. Also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, warum wir es nicht mehr ganz so exakt steuern können. Und es gab noch ein paar Veränderungen im System, die auch eher hinderlich waren.
Und jetzt ist es ja so, dass du aber auch besser geworden bist in der Art und Weise, wie du Social Media einsetzt und wie du steuerst. Hilft das gleich, dass das nicht ein bisschen aus?
Das bleibt dabei, was ich gesagt habe. Also man kann es steuern, man muss nur nicht erwarten, dass das auf die letzte Person und auf genaue Summen von Personen steuerbar ist. Und man muss auch nicht erwarten, dass es kostenlos ist.
Ich meine, vielleicht ist das ja auch eine Essenz, die man auf jeden Fall schon mal, die meisten wissen das ja, sagen kann. Alle Agenturen, alle Werbeagenturen sagen, wenn sie das goldene Ei hätten, wenn sie die goldene Lösung hätten, dann wären sie reich und könnten das dann irgendwie gut vermarkten. Also es gibt natürlich nicht die eine Lösung, sondern es gibt sozusagen Lösungen, die man einsetzen kann, die vielversprechender sind als andere. Aber es gibt nicht sozusagen die eine Lösung für das Steuern von Kundenströmen oder das Erreichen von Kundengruppen überhaupt.
Also das ist wie bei vielen Sachen, würde ich sagen, man überschätzt das, was man sofort erreichen kann und man unterschätzt das, was man durch lange kontinuierliche Arbeit erreichen kann. Und ich glaube, das müsste, vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, dass ich glaube, das ist wichtig zu wissen, anfangen zu arbeiten, dranbleiben und einen langen Atem haben und dann stellen sich Erfolge auch ein. Wenn man jetzt jemand glaubt, macht einen Facebook-Post und weil der so toll ist, kommen ganz viele Leute und kaufen Fahrräder. Das halte ich für, wenn es mal funktioniert, für einen Zufallstreffer. Ich glaube, das funktioniert gar nicht.
Wenn du sagst, irgendwie so dieses langfristige und Zufallstreffer, heißt das das auch für alle anderen Medien, also auch für Zeitungen, für, ich sag's jetzt mal, Plakatwerbung und allen anderen Schnickschnack, den man so betreiben kann?
Ich glaube, ja. Also ich glaube, das trifft auf alles zu. Ich mit anderen Unternehmen habe ich auch schon über Zeitungswerbung gesprochen. Eine Zeitungswerbung, die du mal machst, das ist ein Highlight setzen, das kannst du machen, um irgendwie wieder im Gespräch zu sein. Wenn du aber die Nummer eins im Kopf der Kunden sein willst, wenn du wirklich präsent sein willst, ich glaube, dann musst du eine Serie starten. Dann musst du sagen, so, für das nächste Jahr habe ich jeden Samstag die und die Anzeigengröße immer an der gleichen Stelle und immer irgendwie, also sowas in der Art. Ich glaube, da auch da zählt tatsächlich ein Plan, Durchhalten, Kontinuität. Das geht viel mehr in den Kopf rein, als wenn man irgendwie ein Highlight macht und ein Fahrrad für einen halben Preis verkauft.
Dann würde ich jetzt mal, dann habe ich tatsächlich eine spannende Frage, nämlich ich habe gelernt, dass man Werbung in Kampagnen denken sollte. Das heißt, dass man nicht nur in einer Zeitung sichtbar wird, sondern dass man dann auch an anderen Stellen sichtbar ist. Das würde ja in der Stadt wie Cuxhaven jetzt bedeuten, ich bin in der Tageszeitung, ich bin vielleicht auch auf Social-Media-Kanälen unterwegs und zwar kompakt in einem Monat und ich bin vielleicht auch noch mal woanders unterwegs, in der Stadt sichtbar, sage ich jetzt mal. So, und das heißt, du bist an mehreren Stellen, wirst du wahrgenommen und dann gibt es so einen Effekt wie, ach, guck mal das, die habe ich ja irgendwie, diese Werbung habe ich ja schon mal woanders gesehen. Und wenn man das auch unterbewusst wahrnimmt, das widerspricht ja zumindest, wenn man sich die Werbebudgets anguckt, ein bisschen dieser Kontinuitätsfrage. Also ganz wenig kontinuierlich oder ganz viel mal in einer Kampagne. Was wäre denn deine Antwort?
Na, auch die Kampagne, würde ich sagen, müsste schon einen gewissen Zeitraum überschreiten. Also ich mache mal die Kampagne, die wir gemacht haben, tausch dein Auto gegen Fahrrad. Also gib dein Auto in Zahlung. Das gebietet sich natürlich, dass wenn du diesen Inhalt produzierst und erzeugst, dann verwerten wir den natürlich überall. Also so auf so vielen Kanälen wie möglich. Da gehört dann Da Print mit Sicherheit auch dazu, da gehört die Kundenzeitschrift dazu, da gehört der Newsletter dazu, da gehört dann alle möglichen Social-Media-Kanäle dazu, da gehört Point of Sale dazu. Also überall muss ich ja diesen Inhalt wieder verwerten und einbringen. Da hast du recht, das ist eine Kampagne, aber wenn ich, und das ist das andere, was ich meinte, wenn ich nur einmal diese Kampagne in der Zeitung habe, ich glaube, dann ist es zum Beispiel zu wenig.
Gut, aber das hieß ja für mich, also wie lange hast du diese Tausche Auto gegen Fahrrad Kampagne gefahren? 2 Monate?
3 Wochen.
3 Wochen, okay. Heißt ja, Kontinuität heißt jetzt nicht über ein ganzes Jahr oder über ein halbes Jahr, sondern zu sagen, da mache ich irgendwie mal 3 Wochen lang, 4 Wochen lang das Gleiche.
Genau, 3 oder 4 Wochen lang ist dann die Kampagne für Autotauschen und danach kommt dann die Kampagne zum Beispiel kostenlosen Lastenrad benutzen oder was weiß ich. Also,
ja, okay.
Dann schließt aber, ja die nächste, mit einer Pause vielleicht, aber dann schließt ja die nächste an. Du hast ja recht, ein Kampagnenplan ist genau das, was wir haben.
Wie viel Prozent von deinem Umsatz gibst du denn für Werbung aus?
Naja, das ist ja immer so eine schwierige Geschichte in der Fahrradbranche. Wir machen ungefähr so 5% von unserem Nettoumsatz, das geben wir für Werbung aus.
Das scheint mir viel zu sein, wenn ich jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, die Kennzahlen, die ich kenne, die liegen eher bei unter 1%, vielleicht mal ausnahmsweise bei 2%, aber 5% hat niemand.
Ich weiß. Mir sind die Zahlen durchaus bekannt und wir haben ja auch so ein geiles Produkt, was alle Leute von alleine kaufen und was wir nicht bewerben müssen und wo wir nicht Leute animieren müssen, aufs Fahrrad zu steigen. Von daher braucht man vielleicht auch gar keine Werbung machen. Aber falls dein Lager doch noch voll ist und du vielleicht doch ein paar mehr Fahrräder verkaufen möchtest oder doch ein paar neue Kunden gewinnen möchtest, dann sollte man sich vielleicht Gedanken darüber machen, ob man mehr als 0,5% für Werbung ausgibt.
So, das hieße ja, ein Laden, also jetzt nur mal, um das die Milchmädchenrechnung jetzt anzusetzen, ein Laden mit 1 Million Umsatz, was ja jetzt auch nicht gigantisch groß ist, der gibt 50.000 Euro für Werbung aus.
Ja.
Gut, dann haben wir ja hier schon mal einen Maßstab, wo man sagen muss, Kundenströme zu steuern, gibt's nicht kostenlos.
Nee, ich glaube, das habe ich auch eingangs schon gesagt. Wir brauchen nicht glauben, dass das kostenlos ist oder auch nicht, dass das billig ist. Wenn ich Kundenströme steuern möchte, dann muss ich auch investieren. Ohne Investition komme ich, glaube ich, nicht dahin, dass ich da überhaupt irgendwas steuern kann.
Gut, und das andere ist ja auch nicht warten, bis es dann eigentlich zu spät ist. Also bis man so schon mit dem Rücken an der Wand ist, weil dann lassen sich diese 5% ja auch unheimlich schlecht investieren, wenn man kaum noch sich bewegen kann. Also das geht ja dir auch darum, das rechtzeitig zu machen.
Ich glaube, das ist total wichtig, dass man das rechtzeitig macht, wenn man mit einem vollen Lager und in Zahlungsschwierigkeiten ist, dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwer, jeden Monat 4.000 oder 5.000 Euro abzuknapsen für Werbung. Also das ist ja dann so ein Teufelskreis, in den man kommt. Aber da gibt es ja auch eine Lösung, da hören wir ja vielleicht nochmal was zu. Also es gibt Lösungen, auch aus solchen misslichen Situationen rauszukommen.
Ja, da sind wir gleich gespannt auf unseren Interviewpartner aus Bonn.
Genau, und der wird uns mal erzählen, wie er aus so einer misslichen Lage sich rausmanövriert hat.
Ja, willkommen Jörg.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. Genau, Uwe hat mich ja schon vorgestellt. Ich bin Jörg Röhrig vom Radladen Hönig in Bonn und bin mal gespannt, was hier heute zutage kommt und diskutiert wird.
Jörg, wir haben das Thema heute Kundenströme steuern und wir haben dich eingeladen, weil du ja eine extreme Steuerung vorgenommen hast. Wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, dass manchmal für Werbung und Marketing das Geld fehlt und dann gibt es irgendwie noch die Möglichkeit, die du jetzt genutzt hast. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen sagen, was du Besonderes gemacht hast, um Kundenströme zu steuern.
Genau, ich habe Newsletter aufgesetzt und zwar mit an alle Kunden, wirklich, von denen ich E-Mail-Adressen habe und auch welche schicken darf, ihnen verschickt, im Rahmen von einem Ausverkauf im März. Und wir haben innerhalb von einer Woche 4-mal so eine abgeänderte Mail verschickt, mit recht guten Resultaten. Wir hatten 7.300 zugestellte Mails beim ersten Mal und beim vierten Mal noch 6.800. Also es haben sich auch relativ gesehen wenig Leute abgemeldet, auch wenn wir die Leute sehr bombardiert haben.
Okay, aber wichtig ist ja, glaube ich, der Inhalt, um was es geht bei dieser Mail, ne? Das war, glaube ich, das Besondere.
Genau, wir haben mit dem Ausverkauf geworben wegen Umbau. Jetzt sieht der Laden auch schöner aus und haben wirklich im Zuge von, wir haben zu viel Ware, alles reduziert und verkauft mit unterschiedlichen Angeboten pro Newsletter in den Tagen mit so quasi Log-Angeboten mit bis zu 70%, aber es sind natürlich Einzelstücke. Das meiste haben wir eigentlich mit 20% verkauft. Und dann haben wir 2 Wochen zugemacht und umgebaut.
Okay, das heißt also, du hast einen Grund genannt, du hast einen Räumungsverkauf gemacht wegen Ladenumbau und danach den Laden zugemacht. Und dann hast du dadurch das geschafft, dass die Leute wirklich in deinen Laden gekommen sind und gekauft haben, oder?
Wir haben das geschafft. Wir hatten vor den Zeitungsannoncen hatten wir einen exklusiven Öffnungstag nur für unsere Kunden. Das war also normal fing es Donnerstag an. Wir hatten für unsere Kunden im Newsletter war, ab Mittwoch könnt ihr kommen. Und es war die Hölle los.
Was heißt die Hölle? Wie viele Kunden hattest du im Laden?
Wir haben alle 10 Minuten ein Fahrrad verkauft.
Ach du meine Güte.
Über die 7 Stunden, die wir offen hatten.
Alle 10 Minuten ein Fahrrad verkauft?
Alle 10 Minuten ein Fahrrad.
Also nur nochmal, damit wir das klarstellen, dass ich meine, jetzt sitzen hier Fahrradhändlerinnen und Fahrradhändler, die sagen, ja, alle 10 Minuten verkaufe ich auch ein Fahrrad. Aber das ist nicht dein normales Pensum, oder?
Genau, unser normales Pensum ist so im März 1 bis 2 am Tag.
Das okay. Ist dann ein gewaltiger Unterschied. Also das nenne ich auf doch mal Kundenströme Fall. Steuern.
Vielleicht kannst du das insgesamt auch mit Zahlen belegen. Wie viel mehr war denn ein Umsatz in dem Monat als normal? Also hast du den verdreifacht, verfünffacht, verzweifacht?
Ja, das finde ich schwierig tatsächlich, weil März ist immer ein sehr schwankender Monat. Mal ist es kalt und noch Winter, dann ist er schlecht. Mal kommt der Frühling raus, ist er ganz gut. Dieser März war 100% besser als der beste Monat, den wir jemals hatten, also 102%.
Also auch besser als die Sommermonate sonst. Also
besser als der beste Monat davor in Ladengeschichte.
Okay, jetzt ist der Newsletter, den du da rausgeschickt hast, deine Kunden anzusprechen und denen das zu verteilen, ja wahrscheinlich nur ein Teil der Kampagne gewesen. Was hast du noch gemacht? Also was hat das noch begleitet?
Wir haben Radioreklame gemacht und Zeitung, ganz klassisch. Und haben noch Social Media ein bisschen begleitet. Also jetzt nicht übermäßig stark, sondern eher wirklich viel Newsletter und dann auch Radioreklame.
Und hast du dir das alles selbst ausgedacht oder bist du da begleitet worden?
Ich bin begleitet worden. Ich habe eine Frau angerufen, die das schon mal gemacht, also die mir das hauptberuflich macht. Habe ich einen Tipp bekommen. Habe den Kollegen angerufen, der das mit der gemacht hat. Der hat mir die wärmstens ans Herz gelegt, aber sie macht leider nicht mehr.
Gut, aber das heißt, das Prinzip, wie das funktioniert, das wüsstest du schon?
Das wüsste ich schon, genau. Man hat einen genauen Fahrplan, wann man eigentlich was machen muss. Es ist auch tatsächlich mit den Zeitschätzungen ziemlich gut hingekommen, wie lange man auch dafür braucht, mal den Laden umzuräumen. Wir haben 3 Tage zugemacht und den Laden umgeräumt für den Ausverkauf und die Zeit haben wir auch gebraucht.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt doch bestimmt ganz interessant. Ich weiß ja, dass manche Fahrradgeschäfte ein bisschen in der Bredouille stecken und sagen, ich kann jetzt nicht so viel Geld für Marketing ausgeben, weil das dauert immer, das muss einen langen Zeitraum laufen und dann steigere ich vielleicht meine Umsätze ein bisschen. Aber das, was du gemacht hast, ist ja ein Hauruck-Verfahren, um einfach mal ein bisschen den Kopf wieder aus der Schlinge zu kriegen, oder?
Es war das Hauruck-Verfahren und es war wohl überlegt, geplant hatten wir schon, quasi war es recht klar nach der letzten RV-Sitzung, die war Ende September, also ab Anfang Oktober war eigentlich klar, dass sowas zu machen ist. Und dass es eigentlich aber jetzt, weil es wirtschaftlich nicht so schlecht war, eigentlich auch Zeit hat bis zum Frühling, weil im Oktober muss man nicht anfangen. Dann hat sie gesagt, man braucht so 6 bis 8 Wochen Vorlauf, dann ist Weihnachten, da willst du nicht. Und dann kann man auch Januar und Februar noch aushalten.
Gut, das heißt, es ist alles geplant worden, es ist alles organisiert gewesen und du hast das sehr planvoll und systematisch abgearbeitet und der Erfolg ist genauso eingetreten, wie du das vorhattest.
Bisschen besser, wie die Prognose war. Also sie hat am Anfang eine Prognose abgegeben von wie viel Umsatz machen wir, wie viel könnte man so erwarten. Da lagen wir nochmal so knapp 10% drüber. Das war schon ziemlich gut.
Und bist du denn nahezu all deine Altlasten losgeworden?
Also gerade die Altlasten sind wir sehr gut losgeworden. Also einer bleibt immer übrig, ne? Also,
ja, aber genau. Und wenn es der Chef ist.
Ja, genau.
Jörg, aber jetzt nochmal im Ernst. Also das hört sich doch nach einer fantastischen Sache an, wenn ich wirklich ein bisschen in Druck geraten bin jetzt und das auf die lange Bank nicht irgendwie retten kann. Dann ist das ja eine Möglichkeit, wie ich jetzt mal richtig Gas geben kann. Können wir die Adresse, hast du eine Adresse für uns, die wir verlinken können? Oder sagst du, die Firma hat ganz aufgehört? Oder?
Ja, ich sag's mal so, die Frau, die das gemacht hat, die macht das nicht mehr und würde tatsächlich die Kollegen nicht empfehlen.
Oh, okay.
Oh, genau. Deswegen habe ich keine richtige Adresse. Ich kann mal gucken, ob ich noch eine finde zum Verlinken. Sie hat noch mal was gesagt, wo sie beim vorherigen Arbeitgeber, da könnte man hin. Da muss ich aber noch mal gucken, ob ich da was finde.
Okay, also wir versuchen mal auf jeden Fall Ansprechpartner bereitzustellen. Findet ihr dann in den Shownotes. Und Jörg, auf jeden Fall spannende Geschichte. Ich finde das sensationell, wie ihr das hingekriegt habt. Und ich habe schon Bilder vom neuen Laden gesehen. Ich muss sagen, unterm Strich hat es sich doch absolut gelohnt. Oder siehst du das anders?
Auf jeden Fall. Und was noch schöner ist, also der Umbau hat sich wirklich gelohnt. Wenn man jetzt nochmal irgendwie in Zahlen guckt, wenn man diesen Ausverkaufsmonat rauslässt, war der Juni, nachdem wir uns so ein bisschen sortiert haben, so gut wie der beste Monat des Ladens.
Also, sehr gut. Also das ist nicht nur der Ausverkauf, es geht auch direkt so weiter.
Es geht auch weiter, wobei im Moment ist es schwierig, jetzt ist ja gerade sehr schwankend, aber es ging dann auch wirklich.
Ja, also das ist vielleicht auch das, gut, dass du das nochmal ansprichst, das ist vielleicht genau das, wo ja viel die Angst hängt, wenn ich denn alles verkaufe, dann kommt danach ja kein Mensch mehr. Aber das ist genau das Gegenteil, ist richtig, ne? Ja, Jörg, vielen Dank für den Einblick, für den auch intimen Einblick in deinen Laden. Dankeschön. Ich fand das Interview mit Jörg so spannend, deswegen müssen wir es einfach mit reinnehmen. Es kann sein, dass da ein paar Tonprobleme sind. Danke für dein Verständnis dafür.
Thorsten, jetzt haben wir Jörg gehört mit der Aktion eines Ausverkaufs. Was ist denn genau das Gegenteil davon?
Na, das Gegenteil wäre zum Beispiel für mich die Website, die Webpräsenz oder auch, und das ist auch ein sehr kontinuierliches, immer andauerndes Marketinginstrument ist der Newsletter.
Okay, und den haben wir ja schon mal hier als Thema gehabt, aber vielleicht kannst du dann nochmal sagen, was du damit meinst.
Genau, ich glaube, wir hatten ein bisschen das Thema Newsletter, aber ich glaube, ich will jetzt nochmal darauf hinwirken, wie wichtig es ist, da am Ball zu bleiben und kontinuierlich gute und viel Arbeit reinzustecken. Und wer kann uns das besser erzählen, wie viel Arbeit da drin steckt und wie viel Fleiß als meine Marketing-Chefin Maylin?
Ja, dann freue ich mich auf Maylin. Hallo Maylin.
Hallo Uwe. Hallo Thorsten.
Die Marketing-Chefin. Vielleicht erzählst du uns mal, was du mit dem Newsletter machst und warum das so wichtig ist.
Ja, also der Newsletter ist im Grunde genommen so auf der einen Seite unser Tool, um die Kundenpflege zu garantieren, aber auch um neue Kunden zu akquirieren und vor allem um, ich sag mal, an Daten ranzukommen, weil das ist das, Thorsten hat das am Anfang von eurem Podcast schon erzählt, dass das mit Social Media immer schwieriger wird, irgendwie gezielt Erfolge zu bekommen. Und da haben wir dann irgendwann umgeschwenkt auf den Newsletter, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir nicht Herr der Daten sind und nicht die Leute gezielt erreichen können, dann versuchen wir dann halt eben, das über unseren eigenen Pool an Menschen zu schaffen.
Okay, jetzt ist es ja so, dass du, also Daten bedeutet ja sowohl Bestandskunden als auch neue Kunden. Bleiben wir mal bei den Bestandskunden. Warum ist der Newsletter so wichtig für dich? Ist das, ersetzt das sozusagen die Kundenpflege, ersetzt das sozusagen andere Wege, deine Kunden immer wieder zu informieren oder in Kontakt zu halten?
Ersetzen würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man auf vielen Hochzeiten tanzt, in Anführungsstrichen. Also, dass man die Kunden auf vielen Wegen irgendwie immer wieder pflegt oder bespielt. Aber der Newsletter, würde ich sagen, ist schon einer der größten Kanäle, das zu schaffen und das vor allem auch kontinuierlich zu schaffen mit einer sehr guten Basis. Also ich kann halt durch Automatisierung sehr viel abdecken, was ich als Mensch, sage ich jetzt mal, vielleicht in meinem Alltag gar nicht bewerkstelligen kann.
Und wie häufig verschickt ihr Newsletter, um erstmal bei den Fakten zu bleiben?
Das ist total unterschiedlich, weil hinter unserem Newsletter sehr viel, ich sag mal, Gehirnschmalz steckt. Das kann Kunden geben, die kriegen vielleicht 7 Newsletter im Jahr. Es kann aber auch Kunden geben, die kriegen vielleicht 50 Newsletter im Jahr oder 150. Das liegt immer ganz daran, wie der Kunde auf unterschiedliche E-Mails reagiert oder halt eben nicht reagiert, was der Kunde im Hintergrund nachher für Tags hat. Also wir kategorisieren die Kunden halt ganz spezifisch auf deren Handlung, auf die E-Mails.
Und wer schreibt die Texte?
Das machten meine Kollegin und ich.
Ah, okay. Das heißt, ihr reagiert darauf, wie die Kunden reagieren. Ihr reagiert darauf, was die Kunden anspricht und was sie nicht anspricht. Habe ich das richtig verstanden?
Genau das machen die beiden nämlich nicht. Also die reagieren nicht unbedingt darauf, sondern das macht die Maschine. Aber Melin, das kannst du vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher erzählen mit den Tags.
Genau, also wir sagen, ganz am Anfang überlegen wir uns diese Kampagne, also wie soll jetzt zum Beispiel diese Auto, ich tausche mein Auto gegen ein Fahrrad-Kampagne aussehen. Da stand zum Beispiel auch eine Newsletter-Kampagne unter anderem hinter. Und wir haben von Anfang an gesagt, okay, die erste E-Mail sieht so aus, wenn der Kontakt auf die E-Mail so reagiert, bekommt er die nächste E-Mail, wenn er so reagiert, bekommt er eben eine E-Mail B, sage ich jetzt mal. Und so ist das, kann man sich das Ganze wie so ein Baumdiagramm vorstellen. Also das bauen wir einmal, erstellen jede E-Mail einmal und dieses System wird dann einmal angestoßen und in diesen 3 oder 4 Wochen läuft es dann quasi automatisch. Das heißt, ich muss nicht auf jede E-Mail explizit reagieren. Natürlich passiert es auch, dass mal jemand auf eine Newsletter-E-Mail antwortet, weil er denkt, das ist kein Newsletter, sondern eine persönlich geschriebene E-Mail. Dann reagieren wir natürlich auch persönlich auf die Mails. Aber in der Regel ist es so, das wird einmal angestoßen und diese E-Mail-Kette von, ich sag mal, zwischen 5 und 20 E-Mails, die wird dann angestoßen und ich muss mich um nichts mehr kümmern.
Aber das, wenn ich es richtig verstanden habe, du und deine Kollegin, ihr schreibt dann diese 20 Mails vorher schon, bevor die Kampagne losgestoßen wird.
Genau.
Gut, das ist ja jetzt, wäre ja für einen klassischen Händler oder eine klassische Händlerin, wäre das eine Überforderung. Also die Erwartung, dass die solche Mails schreiben, ist ja irgendwie, das ist ja kaum zu leisten.
Das ist gut möglich, aber deswegen gibt es ja Leute wie uns.
Okay, also das heißt, du bietest es auch als Dienstleistung an. Das wäre schon mal ein guter Hinweis.
Ja,
also das heißt, sie müssen sich den Kopf nicht selber machen, sie können nur Ideen reinwerfen, sie können sozusagen ein paar Informationen reingeben und dann würdet ihr den Rest machen.
Genau, das ist möglich. Was viele Händler zum Beispiel machen, ist, dass sie ein Newsletter irgendwie im Quartal versenden. Da packen die dann alle Informationen rein, die sie so übers Jahr gesammelt haben. Der Newsletter ist dann irgendwie 3 Kapitel lang, über 30 Seiten. Also wenn man das jetzt sich ein Buch vorstellen würde. Und ohne irgendeine Verlinkung, ohne irgendetwas, wo es weitergeht. Und erhoffen sich dadurch dann Erfolge. Wie diese Erfolge dann definiert sind, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, aber ich glaube, das ist nicht die Rätselslösung. Also ich glaube schon, dass da so ein bisschen System hinterstecken sollte, dass es vor allem roten Faden gibt, einen roten Faden, der mich auch woanders noch hinführt und nicht nur im Newsletter bleibt.
Okay, und ihr erwartet ja auch eigentlich, wenn ihr solche Konzepte schreibt und solche Kampagnen euch ausdenkt, auch immer, also ihr gebt ja immer die Möglichkeit auch der Reaktion der Kunden und Kundinnen, so dass ihr auch wisst, hat das jetzt Erfolg gehabt oder nicht. Also das heißt, so ein Call to Action habt ihr häufig dabei, habt auch häufig irgendwie so die Möglichkeit, dass man auf irgendwas reagieren kann oder nutzen kann oder kaufen kann, sodass ihr immer wisst, hat das Erfolg gehabt oder nicht.
Genau.
So, jetzt hast du eine Kampagne beschrieben und jetzt ist für mich aber die Frage, also wie bettest du diesen Newsletter in das Gesamtprogramm eines Jahres ein und wann fängt dann die nächste Kampagne an? Also wie machst du das? Wie plant ihr das?
Also ich glaube, entscheidend ist nicht aufzuhören, weil wenn ich jetzt nach der ersten Kampagne aufhöre, dann irgendwie ein Dreivierteljahr oder vielleicht sogar ein Jahr gar nichts von mir hören lasse, dann ist der Kunde irritiert, wenn er dann das nächste Mal irgendwie wieder von uns liest. Und dann sind natürlich die Austragungsquoten enorm hoch. Also das ist vielleicht sowieso nochmal so ein Thema, was man sich auch bewusst sein muss. Wenn ich mit einem Newsletter anfange, dann hat nicht der erste Newsletter sofort Erfolg. Also erstmal registriere ich den ersten Newsletter vielleicht gar nicht, weil er bei mir im Spam landet oder sonst irgendwas. Das heißt, es braucht sowieso ein paar E-Mails, bis ich überhaupt Erfolge verzeichne.
Ist das der lange Atem, den Thorsten vorhin gemeint hat? Das heißt irgendwie Regelmäßigkeit, Kontinuität und sowas?
Ja und nein. Das ist vor allen Dingen auch eine hohe Frusttoleranz, die man da braucht. Also wenn man irgendwie seine Kunden anschreibt und 30% der Kunden dann sagen, lass mich zufrieden mit dem Scheiß, will ich hören. Dann so fühlt man sich dann ja auch so zurückgewiesen, nicht wertgeschätzt, hat das Gefühl, die Kunden sind sogar sauer, dass man sich Mühe gegeben hat, ein Newsletter zu schreiben. Das Gefühl hatten wir, als wir mit dem Newsletter angefangen haben, auch so ein bisschen gehabt. Da muss man, und da bereite ich, glaube ich, jetzt am besten mal alle drauf vor, die mit sowas starten, da muss man drüber stehen. Also jeder, der sich austrägt aus dem Newsletter, ist super. Das ist total klasse, der kriegt ja keinen mehr. Das ist alles perfekt. Also mit dem sind wir dann schon mal auf einer ganz klaren Basis unterwegs. Dann bleiben ja immer noch welche über. Und die dann überbleiben, das sind die wertvollen Kunden, die auch mit Newsletter bespielt werden wollen. Das ist die eine Sache dabei. Und das ist nicht Kontinuität, sondern das ist wirklich der die Bereitschaft, das anzuerkennen, dass einige einfach auf diesen Kanal keinen Bock haben und sich abmelden. Das ist auch okay und das ist auch gut so.
Und um das jetzt mal auf die Spitze zu treiben, das heißt ja noch lange nicht, dass ihr sie als Kunden verloren habt. Also dass ich mache die Tür auf und die kommen einfach so vorbei. Die Möglichkeit gibt's ja immer noch.
Verloren haben wir die dadurch gar nicht. Also es sind auch, wenn man sich die Austragungsfeedbacks dann mal durchliest, sind immer viele Kunden dabei, die dann auch sich wirklich Mühe geben bei der Austragung und sagen, hey, ich bin jetzt kein Freund von Newslettern und ich möchte auch irgendwie keine Werbung bekommen, aber ihr seid mein Laden Nummer eins und ich komme immer wieder zu euch. Also das gibt einem natürlich dann auch Kraft und bestärkt einen da drin, okay, wir haben jetzt dadurch keine Kunden verloren, aber die möchten das halt einfach nicht und das ist dann auch okay.
Ich finde hier einen anderen Aspekt eigentlich ganz wichtig und vielleicht kann Marlene da gleich ein bisschen was zu erzählen. Ich finde auch wichtig, natürlich kann ich meine Kunden nehmen, ich habe meine Kundendaten, vorausgesetzt, ich habe meine Kundendaten auch gut gepflegt in der Warenwirtschaft. Also ich habe wirklich bei jedem Kunden die E-Mail-Adresse mit aufgenommen, das ist die Voraussetzung. Ich habe mit jedem Kunden schon mal abgecheckt, dass ich ihm auch E-Mails und Newsletter schicken darf. Das muss ich ja eigentlich alles vorher, das sind die Hausaufgaben, die ich vorher schon gemacht haben muss. Ich hoffe, dass du als Fahrradhändlerin oder du als Fahrradhändler das schon gemacht hast. Und dann finde ich es interessant, wie kriege ich denn weitere E-Mail-Adressen von Menschen, die noch keine Kunden sind? Gibt es dazu auch eine Idee, Marlene?
Ja, absolut. Also da sind wir dann nämlich wieder bei diesen Kampagnen. Also ich muss nicht unbedingt eine Kampagne schalten, um aktiv ein Fahrrad zu verkaufen, sondern in diesem Trichter, sage ich jetzt mal, in diesem Funnel, was man sich wie so ein Trichter vorstellt, stehen wir halt ganz oben. Das heißt, ich muss erstmal das Interesse wecken, erstmal die Leute finden, die überhaupt Interesse daran haben, Fahrrad zu fahren. Und das mache ich vielleicht schon, indem ich einfach eine Kampagne schalte, wo ich zum Beispiel einfach sage, okay, du bekommst jetzt hier eine kostenlose Checkliste für eine Radreise, lad dir die runter und damit man sich die runterladen kann, muss man sich zum Newsletter eintragen. Somit habe ich schon mal Radbegeisterte, die gerne eine Radreise machen möchten. Die sind schon mal gefiltert, haben sich eingetragen, da habe ich neue Kontakte. Oder ich mache, weiß ich nicht, welcher Fahrradtyp bist du oder welcher E-Bike-Typ bist du? Ein Quiz mit 3, 4 Bildern, klicken die sich durch und dann landen die auch im Newsletter. Also da gibt es zahlreiche Ideen, wo man auf der ersten Schwelle schon eine Kampagne schalten kann, um Kontakte zu generieren. Das ist ein besserer Filter, als Facebook oder Instagram das überhaupt bei einer Kampagne steuern können. Weil das sind nachher wirklich die Leute, die ich erreichen möchte, weil die wollen ja schon Fahrrad fahren. Das haben die ja ausdrücklich bewiesen.
So, jetzt habe ich ja eine Menge über den Newsletter gelernt, aber dann nochmal auf die Frage zurück nach eurem Gesamtjahresplan. Ist denn der Newsletter der Kern eurer Kampagne?
Der Kern würde ich jetzt nicht sagen. Also wir haben uns da auch viele Gedanken drüber gemacht, was genau der Kern unserer Marketingstrategie ist. Und der Newsletter ist mit Sicherheit einer der größeren Elemente, die wir benutzen und auch einer der erfolgreichsten Elemente, die wir benutzen. Aber er streut im Grunde genommen unsere Kampagnen nur weiter. Also unser Kern, würde ich jetzt mal behaupten, ist der Podcast. Da ist unsere Long Story, wenn man das jetzt mal so formulieren will. Und unsere Short Stories führen immer wieder zur Long Story. Und
aber das heißt, wenn ich jetzt an die Zuhörerinnen und Zuhörer denke, die Händler da draußen, dann würdest du sagen, ist der Newsletter erstmal das, was man am leichtesten direkt umsetzen kann und auch buchen kann und wo man aktiv werden kann, weil so ein Podcast stelle ich mir jetzt nun komplizierter vor.
Absolut. Also ich würde sagen, der Newsletter ist das kostengünstigste Marketinginstrument neben Empfehlungsmarketing und was da noch so auf der Agenda steht. Aber wenn ich das jetzt mal direkt vergleiche mit so Anzeigenschaltung in einer Zeitung oder Anzeigenschaltung im Social Media, ist Newsletter-Marketing definitiv das günstigste, selbst wenn ich es über eine Agentur mache.
Jetzt hast du Empfehlungsmarketing gesagt oder Instrument. Jetzt, wir sind ja hier ein bisschen länger unterwegs, als wir normalerweise unterwegs sind, weil es gerade so spannend ist. Erzähl mir doch mal was zum Empfehlungsmarketing.
Ja, Uwe, ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Ich würde dir auch wahnsinnig gerne noch mehr zu erzählen, aber es ist ein so großes Fass. Wollen wir das wirklich aufmachen?
Ich mache ja gerne Fässer auf, aber vielleicht hast du recht. Ich würde mal vorschlagen, wir machen das nächste Mal.
Sehr gut, dann wird es da eine Menge zu hören geben. Marlene, Newsletter Marketing, ich glaube, da haben wir schon einen schönen Einblick gewonnen. Das hast du sehr, sehr schön mal dargestellt und finde ich total spannend. Und trotzdem haben wir ja noch, und Uwe wollte eigentlich so ein paar Fragen noch stellen zu anderen Social-Media-Kanälen. Da gibt es ja auch noch eine ganze Menge, Uwe, oder?
Ja, die Frage würde ich gerade an Marlene weitergeben, aber das würden wir sagen, machen wir das nächste Mal, oder?
Ja, das haben wir ja schon gesagt, aber mir schweben ja also um Kundenströme zu steuern, kann man ja auch andere Kanäle nehmen, wie zum Beispiel Facebook oder TikTok oder YouTube oder sowas.
Genau, und dafür haben wir nochmal einen weiteren Spezialisten eingeladen, also jemand, der jetzt zumindest da besonders gut drin ist. Ich begrüße Nils Hogendorn.
Nils, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Das ist das erste Mal, wie ich gerade nochmal nachgefragt habe. Wunderbar. Und ansonsten sehen wir dich ja immer bei YouTube. Da bist du ja ein kleiner YouTube-Star geworden. Und das nutzt du, glaube ich, auch, um Kundenströme zu steuern, oder?
Genau, das kann man ganz gut so sagen. Also hast du gut gesagt, ja.
Okay, dann nimm uns doch mal und alle, die zuhören, nimm uns doch mal mit, wie du das gemacht hast, warum du das machst und was du dir dabei gedacht hast.
Also ich bin mal, das ist schon relativ lange her, ich weiß gar nicht mehr das Gründungsjahr von dem YouTube-Kanal, aber da habe ich mal so gedacht, YouTube ist eigentlich, also hat mal jemand zu mir gesagt, ist eine gute Lösung, um halt auch Kunden ins Geschäft zu bekommen, um einen Kunden das Geschäft näher zu bringen, um halt einfach zu zeigen, so wer steckt überhaupt dahinter. Und damit sind wir da mal ganz, 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 ganz einfach angefangen und ich habe sofort festgestellt, okay, da kommen Kunden ins Geschäft, die dieses Video gesehen haben. Also da waren 3 Videos online und dann kamen schon Kunden ins Geschäft. Und dann hat das ungefähr 2 Jahre gedauert, bis ich jemanden gefunden habe, der mit mir die Videos produziert, der die Videos schneidet und das Ganze professioneller macht. Und dann haben wir innerhalb von kürzester Zeit einen relativ großen YouTube-Kanal aufgebaut. Wir haben jetzt irgendwie 10.000 Follower und von diesen 10.000 Leuten sind auch schon einige hier im Geschäft gewesen.
Was heißt denn einiges? Kannst du uns mal so ein bisschen in die Relation holen, weil du wohnst, also ich meine jetzt nur, um das mal klarzustellen, dein Laden ist in Jade, wenn ich das richtig weiß, erinnere, sag's mal genauer, wo du bist und was, wie der Effekt nachher ist.
Also ganz grob, damit sich das jeder vorstellen kann, das Geschäft ist in Jannerberg und das liegt zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven, aber sehr, sehr ländlich.
Das ist ja, wenn es ländlich ist, dann müssen ja auch irgendwelche Leute dann aus der Region da drauf gucken oder kommen die von weiter weg dann?
Die kommen, also ich würde sagen, wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet. Was soll ich sagen? Die kommen, wir haben Kunden aus Berlin dabei, aus Hamburg dabei, Oldenburg, alles, was umzu liegt, aber auch alles weitere. Also es ist wirklich krass, was für eine Reichweite das Ganze mittlerweile hat.
Okay, und wenn du sagst Response, also das hat wirklich Leute dann auch in den Laden gebracht. Was waren das dann 2, 3 oder waren das dann 15? Oder also wie habe ich mir das vorzustellen? Also immerhin 10.000 Follower ist ja jetzt nicht wenig.
Nee, genau. Also die Follower, das ist ja die eine Seite. Die andere Sache ist halt auch, wir haben so im Monat weit über 100.000 Aufrufe. Das heißt, jeder, der guckt, der ist auch nicht automatisch Follower. Aber wir merken schon häufig, dass es Kunden wirklich also einen weiten Weg auf sich nehmen, um zu uns zu kommen.
Weil ihr so sympathisch seid und weil ihr in den YouTube-Videos so alles so gut erklärt. Ist es das oder geht es um mehr?
Schon. Also ja, das ist das Feedback, was wir bekommen. Also wir fragen natürlich auch relativ häufig, so, wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden oder was hat dich dazu gebracht, zu uns zu kommen? Und das ist halt einfach so, ich glaube halt das Gefühl, dass ein Kunde sagt, oh, jetzt sehe ich die mal live und oh, die sind authentisch, die sind freundlich, die sind nett, ich habe das Gesicht, ich weiß schon vorher, wer da im Laden, wen ich da treffe oder wen ich da treffen könnte und wie ticken die überhaupt, ja. Also man baut halt vorher schon, ich denke halt, das ist so eine Vertrauenssache auch und es wird ein unheimlich großes Vertrauen aufgebaut, warum ein Kunde dann letztlich auch den Weg zu uns ins Geschäft findet.
Also das kann ich bestätigen und glaube ich dir auch sofort. Wenn wir jetzt aber über Besucherströme steuern reden, hast du denn über YouTube Möglichkeiten auch, dass du tatsächlich mehr oder weniger Kunden in deinen Laden lockst? Also kannst du das wirklich darüber steuern oder ist es einfach nur YouTube als Grundrauschen, damit dein Laden besser läuft?
Nee, ich würde schon sagen, das kannst du auch sehr, sehr gut steuern, weil du hast halt YouTube, jeder guckt, denke ich, und jeder, der schon mal geguckt hat oder ein Video von uns gesehen hat, der weiß ja auch so ungefähr, wie wir es machen. Und wenn wir jetzt eine Fahrradvorstellung haben und es ist ein interessantes Rad und jemand sagt, oh ja, so ein Rad könnte ich mir vorstellen mit der Beratung, der bucht dann auch einen Termin. Also das merken wir sonntags, haben wir eine Uhrzeit um 10, kommt meistens ein neues Video, dann merken wir eigentlich schon direkt, wenn es eine Radvorstellung ist, da kommen Termine rein. Und donnerstags abends ist es eigentlich genauso. Das sind eigentlich immer so Tage, da kommen relativ viele Termine, wenn dieses Video auch dementsprechend viele Klicks hat. Das ist halt, ja, manchmal ist es vielleicht auch einfach langweilig, dann kommt vielleicht auch nicht unbedingt sofort ein Termin, aber man kann da schon ziemlich drauf an, dass dann auch Termine kommen. Ja.
Das heißt aber, wenn ich es richtig gehört habe, du setzt jeden Sonntag kommt ein neues Video rein?
Ja,
genau. Das heißt, jede Woche ein Video?
Zwei. Also jede Woche zwei Videos, das sorgt auch für ein gutes Grundrauschen. Das ist ja, in Wirklichkeit ist es ja beides. Zum einen ist es ein Kundenstrom steuern, aber ich würde sagen, YouTube ist ein sehr, sehr, sehr großes Instrument, um Kundenstrom zu steuern.
Ich glaube, also was ich rausgehört habe, ist diese Geschichte mit dem Termin buchen. Also die Leute sehen das Video und sagen, ja klar, ich will diese Beratung haben, ich will mit diesem Verkäufer oder mit diesen sympathischen Jungs oder Mädels will ich jetzt unbedingt mal ins Gespräch gehen. Und ich glaube, das ist wohl der springende Punkt. Ne? Also das Grundrauschen, dass ihr sympathisch seid und dass der Laden da ist, das findet ja immer statt. Aber dann diese Terminbuchung, darüber kannst du ja sehr gut steuern dann, oder?
Genau, das ist eigentlich so. Das ist das mit eins der wichtigsten Instrumente, würde ich sagen, die man da so bedienen kann.
Jetzt hatten wir bei dem letzten Thema, nämlich die Frage von Newsletter-Marketing, hatten wir auch schon mal über Kontinuität gesprochen. Das heißt, so wie du das beschreibst und so wie du das machst, ist Kontinuität eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass das Ganze Erfolg hat.
Genau, also ich werde schon richtig nervös, wenn in der Woche nur ein Video online geht. Also ich finde das schon sehr wichtig, dass man da halt einfach dabei bleibt. Also es ist wirklich, wirklich hoch, hoch, hoch wichtig, dass man, wenn man damit anfängt, dass man dann dranbleibt. Man sieht ja schon relativ viele, die machen mal was, da kommt mal vereinzelt was. Aber dann, wenn ich mit den Leuten spreche, dann gibt es auch oft Fragen so, oh, bei uns funktioniert das nicht so richtig. Und wenn man dann auf Kontinuität guckt, dann weiß man meistens auch, warum. Aber es ist halt auch wirklich richtig Arbeit, ne? Immer wieder eine Idee herauszusuchen, immer wieder ein Thema zu haben.
Gut, das kennen wir ja vom Podcast auch. Das ist ja nichts anderes, auch wenn wir nur einen 2-Wochen-Rhythmus haben. Aber zweimal die Woche ist ja dann schon mal noch mal eine Herausforderung mehr. Was brauchen denn Händler, damit sie das machen können?
Tja, was brauchen die? Ruhe, Zeit.
Das heißt, du hast ganz viel Zeit bei dir im Laden.
Ja, also das wertvollste Gut, was du dafür wirklich benötigst, das ist Zeit. Also alles andere, wenn du keine Zeit hast, brauchst du es nicht machen. Ne? Also dann hast du nur Stress. Okay. Da hast du nichts von, ne?
Okay. Das heißt so. Zeit und ein Handy oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, du kannst auch ein Handy nehmen. Das würde ich sagen, würde für den Anfang immer reichen. Allerdings merkt man, glaube ich, selber sehr schnell so, oh, ein Handy, ja, für den Anfang war das gut, aber hinterher darf es noch ein bisschen mehr sein. Also wir haben schon komplette Videos mit dem Smartphone gefilmt. Das funktioniert. Aber schöner ist es auch, also merke ich selber so für mich, wenn ich vor einer Kamera steht, lieber vor einer richtigen als vor einem Smartphone. Ja.
Jetzt haben wir also eine Kamera, wir haben, nehmen uns die Zeit, machen in der Woche, sag ich mal, ein Video und habe ich es auch richtig verstanden, dass vielleicht nochmal die Nachfrage, dass ein Call to Action, also irgendwie ein Grund für die ZuhörerInnen, sich dann zu melden, dann auch nochmal wichtig ist, um dann so eine Erfolgsrückmeldung zu kriegen. Macht ihr das auch jedes Mal? Habt ihr da inzwischen Zeit auch so ein Prinzip?
Genau, also Call to Action ist unverzichtbar. Ne? Wenn wir das nicht machen würden, ich glaube, dann würden weniger Termine kommen. Dann guckt man das Video, die Zuschauer sagen garantiert auch Danke, aber keiner weiß, was kann ich denn jetzt mit dem Hogendorn machen? Kann ich zu dem ins Geschäft kommen? Soll ich den abonnieren oder was soll ich überhaupt machen? Ne? Man kommt sich vielleicht auch komisch vor, wenn man jedes Mal sagt und Termin buchen unter www.hogendorn.de, Terminseite, Wunschdatum, Wunschuhrzeit aussuchen und schon bist du in Jadaberg. Mag sein, dass einem das komisch vorkommt, wenn man es immer wieder wiederholt, aber letztlich ist das ja auch der Erfolg.
Ich glaube, das Thema, wie man Videos produziert, was man bedenken muss, was man reinpacken sollte oder sein lassen sollte, Das wäre vielleicht tatsächlich nochmal ein ganz eigenes Thema. Können wir uns auf die Agenda schreiben für die Zukunft? Ich glaube, das kann sehr interessant sein, Nils. Vielleicht laden wir dich dann nochmal dazu ein, dass wir nochmal in die Tiefe gehen. Aber im Augenblick würde ich mal für dieses Thema festhalten, Besuchersteuerung über YouTube, über Videos, absolut machbar, möglich und funktioniert gut, oder?
Ja, also was ich sagen würde, also ich glaube, wenn wir das damals nicht gemacht hätten, dann wären wir heute nicht halb so weit. Also das kann ich ganz klar sagen. Ich glaube, das ist wirklich so, das ist eine Maschine, die quasi für uns arbeitet, die wir da gebaut haben, ne?
Ja, umso spannender wird es, ob wir das vielleicht nochmal als eigenständiges Thema aufgreifen, glaube ich.
Sehr schön, vielen Dank, Nils.
Dankeschön, dass du da warst und es war ein sehr interessanter Einblick in deinen YouTube-Kanal, in deine Besuchersteuerung. Ja. Und ich glaube, da war für alle Hörerinnen und Hörer eine ganze Menge dabei. Dankeschön. Uwe, jetzt haben wir so viele gute Möglichkeiten gesehen und gehört, Besucherströme zu lenken. Aber mir ist noch im Hinterkopf oder ich habe heute noch darüber nachgedacht, ist nicht das wichtigste Thema, um Besucherströme, um Kundenströme zu lenken, sind das nicht die Öffnungszeiten?
Ich glaube, das ist dir beim Radfahren eingefallen, oder?
Die besten
Ideen kommen beim Radfahren.
Sehr gut. Ein beim Radfahren, ja. Ich glaube, das ist ein Zitat sogar.
Ja, ich glaube, dass das unbedingt reingehört und dass wir das unbedingt als Thema haben müssen. Jetzt haben wir natürlich mehrere Themen, die wir irgendwie unbedingt besprechen müssen, aber ich finde das auch als was ganz Dringendes. Habe diese Woche noch eine Beratung gemacht zu Öffnungszeiten. Ich glaube, wir sollten unbedingt drüber sprechen.
Ja, dann lass uns doch das bitte fürs nächste Mal als erstes Thema machen, dass wir dann mal über die Öffnungszeiten reden, Öffnungszeitensteuerung und das Empfehlungsmarketing schieben wir dann noch einen Podcast weiter nach hinten. Ich glaube, dann haben wir schon die nächsten beiden Themen sogar.
Ja, wunderbar. So machen wir es.
Pack das mal in dein Topcase.
Wenn wir jetzt haben wir uns ja wieder ein bisschen beruhigt. Wir sind schon wieder FTP-lieben. Nee, so weit ist es noch nicht gekommen, aber also wenn du denkst, da muss ich mal hin, ich muss mir mal so einen Politiker zur Brust nehmen, dann wäre ja Viva Velo genau das richtige Format, um da mal mit dem einen oder anderen Politiker diese Themen zu besprechen. Und das Beste daran ist, wir laden dich ein.
Genau. Wenn du uns versprichst, nicht die Politiker oder eine Politikerin von der Bühne zu ziehen, sondern dich einigermaßen zivilisiert zu verhalten, dann verlosen wir zwei Karten.
Ja, also einfach eine E-Mail an die bekannte E-Mail-Adresse. In den Shownotes findest du alles. Schick uns deinen Wunsch, eine Eintrittskarte zu bekommen und dann bist du in der Verlosung dabei. Und zweimal Karten im Wert von jeweils 149 Euro verlosen wir und ihr seid dann dabei.
Das ist der heiße Scheiß.
Oh, Versicherung, das ist echt so ein trockenes, blödes Thema, oder?
Also das ist es, wenn man sich nicht damit beschäftigt, ja.
Ja, aber ich habe, als ich vor ein paar Jahren mit der Enra gestartet bin, da habe ich ein bisschen Feuer gefangen. Ich fand es eigentlich total cool und mein Warenwirtschaftssystem ist sogar mit der Versicherung Enra verbunden. Die machen ja Fahrradversicherung, E-Bike-Versicherung und das Gute ist, dass ganz viele Werkstattleistungen darüber versichert sind. Und die meisten von den Fahrrädern, die meisten Aufträge innerhalb von 2 Tagen schon erledigt und bezahlt sind. Ich finde das sensationell.
Ja, das würde mich, glaube ich, als Händler auch sehr zufrieden machen.
Ja, der Kunde hat da gar nichts mehr mit zu tun. Du bist direkt als Händler mit der Versicherung im Gespräch beziehungsweise im E-Mail-Austausch und kriegst relativ schnell innerhalb von 24 Stunden meistens eine Bestätigung für deine Anfrage und dann kannst du sofort mit dem Reparieren loslegen. Und das Ganze wird dann von der Enra übernommen. Ich finde das ein sensationelles Vorgehen. Und das macht es mir leicht, die Enra auch meinen Kunden anzubieten. Also von daher finde ich, ist das ein total heißer Tipp, den Kunden so eine Enra-Versicherung fürs E-Bike oder fürs Fahrrad anzubieten. Und dann hat unsere Werkstatt, also meine Werkstatt, was davon. Und natürlich die Kunden, weil sie einfach überhaupt gar nicht mehr belästigt werden mit irgendwelchen Kosten.
Also das Richtige für hier den heißen Scheiß.
Ja, finde ich absolut.
Wenn du mehr darüber wissen willst, dann folge dem Link in den Shownotes unter www.enra.eu/b2b.
Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal dann eben kein Empfehlungsmarketing, aber dafür das total wichtige Thema Öffnungszeiten. Das hat ganz viel mit deiner Freizeit, mit deiner Zeiteinteilung zu tun. Und Öffnungszeiten sind die Basis für die Kundenströme.
Und ich habe auf jeden Fall mindestens ein, eher zwei Interviewpartner dazu.
Sehr gut, also bis demnächst.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.